Alles hat seine Zeit. Und Gott sagt, wenn du im Hause Gottes kommst, dann sei bereit zum Sprechen oder zum Hören. Zum Hören. Ich kann euch sagen, ich bin immer froh, wenn ich Zuhörer sein kann. Wirklich. Könnt ihr mir glauben? Und das habe ich probiert in Ukraine. Wir waren vor kurzem, unsere Heimat, Ukraine, obwohl wir vor 28 Jahren weg sind. Und wir waren jetzt mit meiner Frau und das, wir haben immer gesagt, 3,5 Jahre ist immer ruhig. Krieg geht, unser Gebiet ist immer, war immer ruhig, auf die Grenze von Rumänien. Kein Bombe, kein Drohnen, nix. Bis diese Nacht. Und in diese Nacht hat gekracht und die Leute sind sehr aufgeregt, entspannt, aufgespannt. Und die sagen, wir haben so viele Nachrichten heute bekommen. Und ich sage, dass jetzt, dass wir friedliche Himmel haben, es ist nicht selbstverständlich. Deswegen muss man schätzen, diese Zeit. Und wenn Gott uns gibt, noch eine Stunde, dass wir zusammenbleiben bei seinem Wort. Das ist Gnade. Und dafür danke ich Gott. Und ich war auch dort als Zuhörer. Ich bin gegangen zu einer Gemeinde, kleine Gemeinde, noch ein bisschen größere als Kirchingen vielleicht, aber so klein, ziemlich. Und warum bin ich dort gegangen? Da geht meine leibliche Schwester zur Gemeinde. Sie ist umgezogen von einer Stadt, wenn ihr kennt, in Ukraine gibt es Stadt Odessa auf dem Meer. Und das war sehr, sehr große Schießerei. Und dann der Sohn von ihr, mein Neffe, hat Mama mitgenommen mit Vater in unsere Stadt Tschernivtsi. Und dort waren die ruhig, sich wohlgefühlt, 1,5 Jahr vielleicht. Und das war schön bis diese Nacht, wie gesagt. Und dann, sie geht in diese kleine Gemeinde und dann habe ich sie 1 Jahr sogar. Also nur 1 Jahr hat sie Gnade gehabt, wirklich. Und dann, ich gehe dort, ich habe sie angerufen, habe gesagt, Schwesterchen, gehst du zur Gemeinde heute? Weil wir waren bei uns, wir waren nur 2 Sabbate. Ja, eine in eine Gemeinde und andere in andere. Und dann, ja, sagt sie, aber ich gehe zum Predigt. Wieso, sage ich? Ist das Sabbatschule, ist es für dich uninteressant oder was? Das Bequemlichkeit, sagen wir so. Bei ihr, persönlich, ich kenne meine Schwester, ne? Und dann mit ihrem Mann. Und dann tatsächlich habe ich gesagt, nee, ich möchte wirklich deine Gemeinde sehen, kennenlernen. Aber niemand kennt dich. Ich sage, das ist Vorteil. Du kannst kommen und da hinten sitzen. Und tatsächlich war es so, ich bin gegangen und dann hinten gesessen. Und da waren die Lektionen über Noah, ne? Das war vor paar Wochen haben wir, vor einem Monat haben wir über Noah Lektionen gehabt. Und dann war diese Situation, wo es Diskussionen aufgekommen. Du kannst schweigen bis einen bestimmten Moment, ne? Und dann beteiligst du dich einmal, den zweiten Mal, dritte Mal, vierte Mal. Und dann in die Pause. Ja, und die allen, wer ist das? Moment mal, was ist das? Was waren von Bemerkungen? Und dann in der Pause, der Prediger ist gekommen, ich möchte dich kennenlernen, Bruder. Und so ein Gespräch gekommen. Und tatsächlich, bei mir hat nicht geklappt, zweite Stunde als Zuhörer zu sitzen. Und da möchte ich nur sagen, Gott sagt, bitte, bereite dein Herz. Das ist für mich wichtig heute. Weil wenn ich ein Thema vorbereite, ich stehe hier nicht. Ich sitze da bei euch in einem Stuhl und ich höre zu. Und genauso, ich glaube, meine Kollegen genauso sich vorbereiten, dass wir möchten, dass heute Gott spricht. Zu mir, zu dir. Und da müssen wir wirklich Gnade spüren. Deswegen, ich möchte anfangen, unsere Themen. Ich hoffe, ne? Technik klappt heute. Gut. Jawohl. Ist das bekannt euch von der Corona-Zeit, diesen Begriff? Ne? Ich denke, jeder von uns, das wird nie vergessen. Ne? 2G-Regel. Kann mir jemand noch sagen, wie hat das geklingelt damals? Was bedeutet das? Geimpft und geheilt. Geimpft und geheilt. Okay? Und jetzt werden wir über Zweigeregel in Augen Gottes reden. Geheilt und gerechtfertigt. Oder andersrum. Gerechtfertigt und geheilt. Und das ist für mich sehr interessante und spannende Thema. Und ich glaube, wir sind alle bereit, es zu hören, weil wir sind gekommen aus verschiedenen Seiten. So war es das bei Jesu Zeit. Er hat nicht gewusst, wer gekommen ist, aber er war da. Und dann einige Zeit, Jesus hat gebraucht Zeit für sich. Und was hat er gemacht in dieser Zeit für sich? Er entwich in der Wüste, betete und an einem Tag lehrte er. Und der saßen da, laut Lukas Evangelium, wir werden heute 5. Kapitel lesen. Und wer kam zu ihm? Und wo war es das? Es war im Hause von Petrus. Also Petrus hat sein Haus, wir kennen, ne, das hat Schwiegermama gehabt, welche mal krank war, das heißt, er hat Familie gehabt. Und dann Jesus war dort und seine Jünger waren um ihn herum. Aber da war noch jemand. Pharisäer, Schriftgelehrten, die gekommen waren aus allen Orten, Galiläa, Judäa und von Jerusalem. Ich stelle mir nur immer Frage, warum? Was war der Zweck der Pharisäer und Schriftgelehrten? Habt ihr mal gelesen? Wollten die treue Nachfolger Jesu sein, alle? Ich danke, dass ihr so macht. Leider nicht. Aber es ist ein bisschen gemeiner Zweck. Wirklich. Steht geschrieben, die kamen als Kundschafter an, um Anklagematerial gegen ihn zu sammeln. Wahnsinn. Ihr habt Gelegenheit gehabt, die Wahrheit zu hören. Ihr habt solche goldene Chancen gehabt, bei Jesu Füßen zu sitzen und ihr habt ganz andere Zwecke verfolgt. Und deswegen war für Jesus immer schwer. Nur zum Glück waren noch andere Menschen da. Wer? Bunte Volksmengen, steht geschrieben, zusammengekommen. Wer war das? Missbegierige und Ehrfürchtige. Wow, es ist schön. Ne? Neugierige und Ungläubige. Es ist nicht so schön. Aber die waren alle da. Aus verschiedenen Nationalitäten und allen Gesellschaftsklassen. Unabhängig von jemand, wer da war, Kraft des Herrn wirkte und er heilte die Kranken. Was konnte Jesus lesen bei den Menschen, was zum Glück wir nicht können? Gedanken, das Herzen von Menschen. Und habt ihr gelesen in eurer Bibel, dass Jesus sagt, ich weiß, was du über mich denkst, ich werde dir nicht predigen und dich werde ich nicht heilen, weil du so und so bist. Nein, der Herr hat gewirkt für den Menschen und Gottes Kraft war dort anwesend. Und dann kam ein sehr, sehr schwieriger Fall, der Gichtbrüchige. Was bedeutet das, diese Krankheit damals? Gichtbrüchige. Ja? Konnte er sich bewegen? Nein, gelähmt. War gelähmt. Und seine Krankheit, das ist interessant, war Folge eines ausschweifenden Lebens. Sein Leiden wurde durch Selbstvorwürfe noch erhöht. Heutzutage sagt man das mit zwei Worten, selber schuld. Oder? Man hört das oft mal, selber schuld. Das war aber in diese zweite Satz, wir hören was? Selbstvorwürfe. Gibt es Unterschied zwischen Selbstvorwürfe und Buße? Ist Buße immer Selbstvorwürfe? Du verstehst, dass du selber schuld, aber du hast eine Hoffnung. Weil oftmals durch Selbstvorwürfe kommen die Menschen in Depressionen. Die landen runter, wirklich, wo keine Hoffnung, kein Mensch, wer dich mindestens zuhören kann. Und dann bist du allein. Und Einsamkeit, das kommt zu diesen psychosomatischen Problemen. Und interessant geschrieben steht, dass was war vor langer Zeit. Also, er hatte an die Pharisäer und Ärzte gewandt, in der Hoffnung, Erleichterung von seinen seelischen Leiden und leiblichen Schmerzen zu finden. Also er hat gesucht bei den Pharisäern diese Hoffnung. Er hat gesucht das. Und was war das? Was haben die gemacht mit diesem Mann? Wie haben die ihm geholfen? Sie hatten ihn teilnahmslos für unheilbar erklärt und dem Zorn Gottes überlassen. Das ist eine Medizin. Das wirkt. Es wirkt so, dass der Mensch geht in eine Sackgasse. Keine Hoffnung, überhaupt. Du bist selber schuld. Du bist schuld an deine seelischen und leiblichen Krankheiten. Geholfen. Wer waren das, die Menschen? Pharisäer, haben die Gesetz Gottes gekannt? Haben die mal überhaupt über Liebe was gelesen? Über Vergebung? Zwischenzahlen, okay, dann lesen wir Zwischenzahlen. Wir haben die alle Krankheiten betrachtet als Beweis des göttlichen Unwillens. Also, wenn du krank bist, dann machst du was falsch. Und besonders wenn schwierige Krankheit, dann versteckt etwas in dir, was du niemandem sagst. Könnt ihr erinnern an die Freunde von Hiob? Wie viele Tage haben die ihn beobachtet? 7 Tage. Hiob, wir haben dich gekannt von dieser Seite. Aber das, was wir bei dir sehen, das kann wohl nicht sein. Das kann von nirgendwo nicht aufkommen. Du versteckst was. Du fühlst 2 Leben. Du bist ein Heuchler vor Menschen und vor dem Gott. Und erst dann haben die gesprochen. Besser wäre, dass die überhaupt geschwiegen. Aber diese Heilmethoden leider bringen Menschen noch weiter runter. Sie hielten sich deshalb von Kranken und Hilfsbedürftigen fern. Erinnert euch, gibt es einen Vers, wenn ich mich bei Jesaja, geh von mir, ich bin zu heilig für dich. Du kannst mich anstecken mit deiner Krankheit. Und doch waren gerade sie, die sich für heilig hielten, oft schuldiger als die Leidenden, die sie verdammten. Es ist nur eine Frage. Wie kommst du zu diesem Zustand? Bist du so geboren? Abstand von anderen Menschen zu nehmen. Es ist einfach. Wenn wir betrachten, das, was war im Paradies, vollkommen geschaffen und dann durch den ungehorsamen Schritte, was haben die zuerst verloren? Die Kleider der Gerechtigkeit, diese Lichtgewänder haben die verloren. Und was haben die entschieden? Okay, wir machen uns was anderes. Ne? Was haben die gemacht? Die haben diese Schürze gemacht, ne? Aus den Feigenblättern. Waren die angezogen jetzt? Interessanterweise, wie war es das bei diesem Treff im Paradies? Sie hörten die Stimme Gottes im Garten und der Mensch und seine Frau verstecken sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Dann Gott rief und sprach, wo bist du? Was bedeutet dieses Wort? Wenn ein Kind kommt von der Schule Wie war es das in der Schule heute? Schön, gut, aber zack und versteckt sein Schulranz. Aha. Wirklich war schon. Ja. Kann ich das die Noten schauen? Das muss nicht sein. Es ist alles in Ordnung. Wo bist du, Adam? Alles wunderbar. Und jetzt muss er Farbe bekennen. Was sagt er? Ich hörte deine Stimme im Garten, fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Ich möchte euch fragen, wir sind alle, wir kennen diese Geschichte. Hat er das gesagt, bevor die diese Feigenblätter gemacht oder nachher? Könnt ihr mir sagen? Hat er sich versteckt, vorher oder nachher? Einige sagen vorher, die anderen nachher. Wie war es in der Bibel? Doch nachher. Die haben es gemacht, die Schürze. Und dann haben die sich versteckt. Das heißt, Gott hat gewirkt an die Herzen von Adam und Eva und Heiliger Geist durch den Adam gesprochen. Du kannst dich mit deinen guten Sachen kannst du vor Gott dich nicht wieder gut machen. Diese Schürzen haben symbolisiert Selbstgerechtigkeit von einem Mensch. Und Paulus mal sagt darüber eindeutig, schaut ihr in 2. Korinther, sagt er, so doch, wo wir bekleidet und doch nicht bloß erfunden werden. Weil wenn du kleidest dich in deinen guten Werken und wenn du sagst, wie mal Kain gesagt hat, ich bin gut genug und die Früchte, welche ich bringe, da muss Gott doch annehmen. Ich habe ihm das Beste gebracht. Hat Gott angenommen? Nein. Ja, du warst gut genug in deinen Augen, aber in Gottes Augen, du hast nicht gemacht, was Gott verlangt. Und deswegen, was macht Gott, bevor die aus dem Paradies rausgegangen? Was hat Gott gemacht? Er hat die angezogen. Er hat die angezogen. Und da war auch eine Frage, von wo hat er diese Fälle gehabt? Von wo er das konnte was passieren zwischen den das, was Gott gesprochen hat und zwischen dem, dass die diese Kleider bekommen haben. Was passierte dort? Adam sollte was machen. Und Adam hat was gemacht. Adam, du musst eine Opfer bringen. Du musst. Nein, ich habe nie jemanden umgebracht. Habt ihr mal Schaf geschlachtet? Vielleicht jemand kann das. Ich kann nicht mal mit einem Hund zurechtkommen, in dem Sinn. Aber ein Tier zu schlachten, da musst du wirklich irgendwie anders angestellt sein. Und Adam hat nie den Tod gesehen. Und Gott sagt, du musst. Warum muss ich? Ich möchte es nicht. Du musst. Weil daran liegt dein Leben. Jemand muss für deine Sünde sterben. Und dann hat Gott Erlösungsplan Adam erzählt. Und für Adam war das Schlimmste, was er erlebt hat im Paradies, dass er muss ein Tier schlachten. War das Leben von Adam leicht? Glaubt ihr? Schwer. Total schwer. Weil jede nächste Generation hat ihm Vorwurf gegeben. Wegen dir haben wir verloren den Paradies. Mein Lieben, hören wir auf, ein dem anderen Vorwürfe zu geben. Das tut so weh. Und das hilft in Wirklichkeit den Betroffenen nicht. Wir müssen verstehen, Gott möchte uns wirklich helfen und retten. Schaut ihr, was soll ich machen? Ich als Person, welche ich oder jemand ist fehlerfrei. Vielleicht gibt es da eine oder andere. Das ist gut. Ich nicht. David war auch nicht. Und David hat geschrieben, erforsche mich und kenne mich. Ich sitze oder stehe, du weißt es. Du verstehst meine, was? Meine Gedanken verstehst du von fern. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Es ist wunderbar. Was möchten wir? Was können wir von Gott verstecken? Nichts. Warum versuchen wir das? Das ist nicht der gute Weg. Noch kein Wort auf meine Zunge, Herr, aber du wusstest es schon völlig. Und von allen Seiten umgibst du mich und du hältst deine Hand über mir. Ach, diese Kenntnis ist wunderbar, sagt er. Ich verstehe, ich fasse das nicht, sagt David. Ich verstehe. Du verstehst alles. Von anderer Seite, David sagt, wieso bin ich so stur manchmal? War David stur? Hat er versucht, seine Sünden zu verstecken? Natürlich war er. Hat er das bereut? Ja. Nachdem als Nathan, was hat Nathan gesagt? Du bist der. Hat David vorher das nicht gewusst, dass er Sünde tut? Habt ihr überlegt, warum hat David das nicht gemacht, Buße rechtzeitig? Habt ihr gedacht? Habt ihr eine Antwort gefunden, warum war das so bei ihm? Darf ich euch ein bisschen helfen? Wenn du tust eine Sünde, was versteht ein Mensch? Er ist gekommen in eine Falle. Jetzt verstehst du, was du gemacht hast. Und am meisten, du hast Angst von Menschen. Es tut mir leid. Dir ist erster Gedanke, was wäre, wenn andere das erfahren? Ne? Herr, bewahre mich davon. Und dann fängst du an, diese Feigenblätter zu strecken. Du versuchst, irgendwie zu bedecken. Das und das und das. Und du verstehst nicht, dass im Augen Gottes du bleibst wie? Nackt, bloß. Und du versuchst das. Und wie länger das gedauert, die Zeit, sonst mehr verstrickst du dich in deine Sünde. Du wisst ihr, wie in einem Zoom, ne? Du versuchst dich zu bewegen und es zieht dich noch immer tiefer und tiefer runter. Und sagt ihr mir, das, was Nathan mit David gemacht hat, war das ein Vorwurf oder das war eine Hilfe? Beides. Jetzt für David. Für David, es war also mein Schuld ist bekannt. Okay? Aber habt ihr nicht gedacht, dass es für David war, gerade beste Hilfe? Weil nicht einfach so hat David sofort gesagt, ja, das bin ich. Das heißt, er hat geschrien, seine Seele, endlich, ich muss nichts mehr stricken, ich muss nichts mehr verstecken. Ja, ich bin bereit, meine Schuld zu bekennen. Und das war Befreiung. Gott hat ihn befreit von Lüge, von das, in was er so verstrickt war. Es ist gut so. Gut, erinnert euch, als David nachher Wahl getroffen, in wessen Hand sollst du fallen? In menschliche Hände oder in Gottes Hand? Was hat er gesagt? In Gottes Hand. Bloß, dass ich nicht in Menschenhand falle. Weil die Menschen haben nicht so viele Barmherzigkeit und nicht so viele Liebe. Deswegen Jesus, als er sein Predigt begonnen hat, Bergpredigt, hat er gesagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Weil mit welcherlei Gericht richtest du? Genauso ein Maßstab wird dir gelegt. Mit welchem Maß messst du? Ist das nicht das, warum hat Jesus gerade mit diesen Worten begonnen hat? Was hat er gesehen? Weil jeder wäre gekommen, da gesessen, vielleicht jede zweite oder jede dritte, hat schon über ihm eine bestimmte Vorstellung gehabt. Wir wissen, die Pharisäer haben gesagt, wir wissen nicht, wo seine Geburt, ne? Es ist komisch, wie ist er geboren worden. Und die anderen haben etwas in ihm auch gefunden. Er sieht nicht so besonderes aus, nicht so, wie wir uns vorstellen möchten. Also bitte, Jesus sagt, hört ihr auf, einander zu richten. Beginnt ihr ein bisschen mehr Zeit mit eigener Seele zu verbringen. Und dann wird gut sein. Gott hat versprochen, er hielt. Und wie hat diese gichtbrechigen, gelähmten Mann, wie war es bei ihm? Der Ruf des Toten Ausgelieferten, wir haben schon gesprochen, wer hat ihm zum Tod ausgeliefert, war, oh, könnte ich zu ihm kommen? Da galt es, keine Zeit zu verlieren. Schon trug sein welker Körper die Zeichen des Verfalls. Er bat seine Freunde, ihn auf seinem Bett zu Jesus zu tragen. Und diese erfüllte ihm gern seinen Wunsch. Interessante Freunde, komische Freunde. Nicht komisch. Keiner hat gesagt, ich hab Termin bei Service, ich habe Termin bei Hausarzt. Ich kann nicht. Ich werde gerne was helfen, aber ich kann jetzt nicht. Interessant. Aber das Gedränge ihn und vor dem Haus, in dem der Heiland weilte, war so groß. Was war groß? Und sie, etliche Männer, Lukas schreibt weiter, ne? Brachten einen Menschen auf seine Bette, der war gichtbrüchig. Sie suchten, wie sie ihm hineinbrächten und vor ihm legten. Und dass sie vor dem Volk nicht fanden, an welche Ort sie ihm hineinbrächten. Ich bitte eure Aufmerksamkeit. Steht das in eurer Bibel so geschrieben? Da sprachen sie dann, nein, bin nicht. Dann trugen die ihn wieder heim. Nein, nein, so steht nicht geschrieben. Zum Glück. Okay, was steht geschrieben? Die stiegen auf dem Dach, ließen ihn durch die Ziegel hernieder mit dem Bettlein mitten unter sie vor Jesus. Wow, das ist aber eine Arbeit. Das ist aber Freundschaft, welche keine Angst gehabt von Merge von Menschen, keine Angst gehabt von dem, ah, was werden die über mich sagen? Interessant, weiß ich nicht. Was von ein Ziel war bei diesem Menschen? Nur ein einziger. Unser Freund braucht Hilfe. Und die haben das um jeden Preis gemacht. Wunderbar steht geschrieben weiter. Der Geist des Lebens schwebte über die ganze Versammlung. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten erkannten diese Gegenwart nicht. Gottes Gegenwart Schriftgelehrten nicht erkannt haben. Für denen war Jesus irgendwer, aber kein Gott. Kein Meister, kein Herr. Meister vielleicht, aber kein Herr. Sie hatten kein Heilsverlangen. Und der Heilung war deswegen nicht für sie. Wer hat bekommen? Hungrigen füllen der mit Gütern und lässt die Reichen leer. Wenn ich gehe in die Gemeinde, ich stelle mir persönlich eine Frage. Ich komme hier als wer? Als hungrige, als sündige Mensch oder als der, wer schon alles hat, weiß und braucht nichts? Weh uns, wenn wir mit diesen Gedanken kommen. Ja, das war eine notwendige Situation. Und dann hat Jesus was gesehen. Er hat etwas gesehen, was kein Mensch gesehen. Wisst ihr was? Wunderbar und einfach. Als Jesus ihren Glauben sah, dann sprach er zu ihm, naja Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Boah, Jesus, weißt du nicht, was hinterher folgt? Weißt du nicht, dass die Menschen, welche da sitzen, was werden die mit dir machen? Weißt du nicht, dass du darfst nicht sowas reden in Öffentlichkeit? Du kannst so denken, aber rede nicht. Wenn Jesus gedacht hätte über den Menschen, was die über ihm sagen werden, er hätte vieles nicht gemacht. Für ihn war wichtig nur eine, diese Person, diese Seele. Und er hat verstanden, wie er gelitten hat und wie er für heillos oder hilflos war, wo die Pharisäer ihm erklärt haben. Und die so sprachen dann, schaut ihr, interessant, was denkt ihr? Haben alle gehört, was Jesus gesagt hat? No, ich denke, wenigstens diejenigen, wer in seiner Nähe war, haben gehört. Und wer war in der Nähe? Wir haben gesagt, zwei Kategorien, junge Jesu und Pharisäer und Schriftgelehrte. Und so sprachen die in interessanter Weise in ihrem Herzen. Wieso in ihrem Herzen? Weil die haben nie Mut gehabt, Jesu im Augen zu sagen, was die über ihm denken. Aber im Herzen haben die gedacht, okay, der lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben? Den Gott allein. Wollen die Jesu helfen? Oder wollen die noch einen Grund gegen ihn finden? Natürlich. Und die haben gedacht, dass die haben gefunden. Auch auf dieses hat Jesus nicht reagiert. Aber in Markus Evangelium steht geschrieben Folgendes. Sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten. Und jetzt sprach zu ihnen. Auf das haben die nicht gedacht. Dass die werden jetzt vor allen bloßgestellt. Warum denkt ihr dieses in euren Herzen? Wie bist du hier gekommen ohne hochzeitliche Kleid? Wo ist Gottes Gerechtigkeit? Du bist gut angezogen, aber in eigener Gerechtigkeit. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir die Sünde vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte, geh umher. Damit aber ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten. Mit wem spricht er doch am Ende? Zu dem Mann. Ich sage dir, okay, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Hat Jesus gesagt, nee, ich habe nicht so gemeint. Ich hab anderes gedacht. Hat er versucht, sich irgendwelche Auswege zu finden? Nein, Jesus war ehrlich und für ihn war nur ein Ziel. Er möchte Mensch helfen. Er möchte ihm heilen und nicht sofort nur seine Leib, sondern seine Seele. Was war für ihn wichtig? Und jetzt zurück zum 2G-Regel. War er zuerst gerechtfertigt und dann geheilt? Oder zuerst geheilt und dann gerechtfertigt? Was denkt ihr? Sünde vergeben. Was denkt ihr? Was war das? Gerechtfertigt, ja, Heiligung, ja, aber von was? Von Seele oder Leib? Seele. Also, er war gerechtfertigt vor anderen Menschen. Stellt ihr euch vor, nicht nur vor Gott. Gott hat sein Herz schon gesehen, als er noch zu Hause war. Jesus hat gesehen, wie die Freunde das alles gemacht haben. Für ihn jetzt war wichtig, Mensch von anderen Menschen zu rechtfertigen, welche ihn beschuldigt haben und hilf- und heilungslos erzählt. Und das waren diejenigen, wer vorher das getan hat. Die waren dabei. Und jetzt haben die eine Lehre bekommen. Gott gerechtfertigt ein Mensch. Und dann geheilt wird es. Glaubt ihr, dass die alle, wer Gott jetzt heute zum Erlösung vorbereitet, alle werden körperlich geheilt auf dieser Erde noch? Glaubt ihr? Nein, werden nicht. Aber gerechtfertigt werden alle sein. Dann bekommen die neue Körper, okay? So glauben wir. Ich glaube, ja, genau so liest ihr. Aber für Gott ist wichtig, dass du mit Gott Frieden findest. Und dieser Frieden bringt Freude. Und wenn Jesus heilt, dann geschieht was. Und was geschah mit diesem Mann? Er stand auf. Und was? Bitte? Und er nahm sein Bett und ging vor allen, schaut hier, vor allen, alle haben das gesehen, so dass sich alle entsetzten, Gott priesen und sprachen. Was haben die gesagt? Solches haben wir noch nie gesehen. Verschiedene Reaktionen, auch wenn Gott heilt, Menschen, nicht alle, schade, nicht alle teilen diese Freude mit. Nicht alle können sich freuen, wenn dir gut ist. Und nicht alle können mit dir weinen. Ehe weinen, aber sich freuen. Und deswegen der Herr bietet, dass sein Volk bekommt besondere Charakter. O wunderbare Liebe Christi, schreibt der Geist der Weissagung, die sich herablässt, der Schuldbeladenen und Kranken zu heilen. Die Gottheit trauert über das Elend der Menschheit und lindert es. Gott nicht nur trauert, er lindert, er heilt. Wunderbare Macht, die sich hier vor den Menschenkindern entfaltet. Und wer kann noch an der Botschaft des Heils zweifeln? Wer will die Barmherzigkeit, mitleidvolle Erlöse gering achten? Gelähmte, was war mit ihm jetzt? Er geht nach Hause, ne? Der erfuhr durch Christus Heilung der Seele, wie auch des Leibes. Der geistliche Gesundung folgte die leibliche Wiederherstellung. Also was war zuerst? Seele geheilt, Vergebung bekommen, Freude im Herrn, Vertrauen zu dem, wer das gemacht hat. Und das wirkt auch auf das Leib. Diese Lehre soll nicht übersehen werden. Was ist mit uns in unseren Tagen? Leiden Tausenden an körperlichen Gebrechen, die es gleich dem Gelähmten nach der Botschaft verlangt, deine Sünde sind dir vergeben. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist etwas, was die Menschen verloren haben, was wir wieder gewöhnen müssen. Die Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Erinnern wir auf die zweite Mose. Mose sprach, habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich habe alles gesehen. 10 Gebote hast du mir schon gegeben. Ich habe das gesehen. Ich habe Abfall im Volk gesehen. Ich war wieder bei dir auf dem Berg. Aber jetzt möchtest du mit uns gehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Was? Du hörst, sprach, okay, ich will von deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen. Und jetzt diese und manchmal schockiert. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wer sich mir erbarme, des erbarme ich mich. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und Geisterweissagung schreibt, Herrlichkeit Gottes, es ist sein Charakter und den verkündigte er an den Mose. Es ist nicht unser Charakter. Wir sind nicht sofort bereit, erbarmungsvoll sein, gnädig zu sein. Oftmals, wenn was mich betrifft, dann bitte mir gegenüber erbarmen. Was der anderen betrifft, dann bitte gerecht. Okay? Für anderen, ich kämpfe für Gerechtigkeit, für mich, ich möchte, dass Gott mir gnädig wird. Das ist gerecht, ne? Leider nicht. Das ist gerade dieser Geist, mit welchem Gott möchte, dass wir anerkennen. Die Last der Sünde, mit der damit verbundene innere Unruhe und Unzufriedenheit ist die Ursache vielen Krankheiten. Also, körperliche Krankheiten sind Ursache von innerer Leere. Erst wenn Menschen zum Heiland ihrer Seele kommen, können sie Erleichterung finden. Nur er kann den Frieden gewähren, der dem Geist Kraft und dem Leib Gesundheit schenken. Wunderbar. Zu wem sind wir heute gekommen? Ich habe in WhatsApp-Gruppe gelesen, Slava wird predigen. Slava kommt genauso wie ihr alle. Wir kommen zu Jesus. Und er möchte meine Seele heilen. Ich brauche es. Glaubt mir, ich brauche es. Und wenn ich das spüre, ich kann mit euch nur mitteilen, das, was ich gespürt habe. Seine Liebe und seine Vergebung. Und wenn jemand genau das bekommen möchte, dann gehen wir zusammen. Wir haben noch etwas auf dieser Erde. Wir toben noch hier. Ne? Wir haben noch Kämpfe, Probleme. Wir werden fallen. Oder werden wir nicht? Doch. Aber wir werden wieder aufstehen. Und das ist wunderbar. Fallen, es ist nicht so schlimm. Fallen ohne Hoffnung, ohne Freundschaft zu haben, wie dieser Mann gehabt hat, ohne Geschwister zu haben, welche bereit sind, ihre Schulter zu stellen. Und das ist schlecht. Du kannst 10, 20, 30 Jahre in der Gemeinde, 40 Jahre sein, bis zu einer schwierigen Situation kommt, wo du feststellen wirst, du bist ganz allein. Ich wünsche euch das nicht. Ich wünsche das niemandem. Aber wenn das auch so passieren sollte, Jesus lässt dich nicht allein. Er hat für dich eine Lösung, auch wenn Menschen diese Lösung nicht sehen und nicht haben. Er hat etwas, was er uns schenken möchte. Körperliche Krankheit. Wie bösartig und tief verwurzelt sie auch gewesen sein mag, wurde durch die Macht Christi geheilt. Aber die Krankheit der Seele nahm völligen Besitz von jenen, die ihre Augen dem Licht verschlossen. Aussatz und Gicht waren nicht so schrecklich wie Frömmelei, Scheinheiligkeit und Heuchelei und Unglaube. Es ist furchtbar. Und so leben wir auf dieser Erde. Und wisst ihr, was das Schlimmste? Nicht, wenn du diese Eigenschaften der Charakter bei jemandem siehst. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn du es bei dir siehst. Wenn du mal deine Augen werden geöffnet werden und du siehst und verstehst, du hast das und jenes gemacht. Du hast über anderen so und so gedacht. Und das ist schlimm. Aber auch dann ist kein Grund, entmutigt zu sein. Das ist nur ein Grund. Halte fest an Herrn. Er sieht das. Aber wie an den Mose, wie an David, er gibt immer wieder noch eine Chance. Dass wir heute hier sind, am Sabbat, dass wir das lesen dürfen zusammen, das ist eine Gnade Gottes. Und er gibt uns eine Chance zu lernen, mit fröhlichen Freude zu teilen, mit traurigen auch zu weinen. Das Leben Jesu, Freude, Danksagungen stiegen aus dem Kreis dieser Familie empor. Heilung ist nicht nur bei dem geblieben. Freude ist gekommen in die ganze Familie. Ist es nicht wunderbar? Wenn Gott heilt, dann spüren die Familie. Gott wurde verherrlicht durch seinen Sohn, der der mutlosen Hoffnung den zerschlagenen neue Kräfte gegeben hatte. Dieser Mann und seine Familien waren bereit, ihr Leben für Jesus dahin zu geben. Keine Zweifel trübte ihr Vertrauen mehr. Kein Unglaube befleckte ihr Treue zu dem, der Licht in ihr verdunkeltes Leben gebracht hat. Wisst ihr, mein Lieben, wir leben auf dieser Erde und wir haben dieses verdunkeltes Leben. Eine in eine Sache, die andere in andere. Aber wenn jemand sagt, dass auf dieser Erde für Christen ein Paradies ist, dann irrt er sich wirklich stark. Deswegen durch den Römerbrief Paulus sagt, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit Weinenden. Haltet euch nicht selbst für klug. Das ist auch ein nächstes Problem. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen. Fleißig euch den Ehrbarkeit gegen jedermann. Oh, es ist manchmal schwer. Und jetzt Gott sagt, und wenn es möglich, habt ihr mit allen Menschen Frieden. Wenn die Menschen das gelesen hätten, dann heute in meinem Staat wäre keinen Drohnen explodieren. Es tut mir wirklich leid, dass diejenigen, wer heute hinter den Kulissen und Manteln der Religion sich verstecken, die gehen im Krieg, die schießen gegeneinander, die entwickeln Waffen, um wieder und wieder anderen zu töten. Das ist traurig. Und Geisterweissagung spricht zu uns, du sollst anderes behandeln. Ergreife das, was dir zusteht. Steht uns zu ewiges Leben? Ja. Oder muss Himmel noch etwas machen für uns? Nein. Kommt zu Jesus im Glauben. Bittet, so werdet ihr empfangen. Die Vergebung der Sünden wird dem verheißen, wer bereut. Rechtfertigung dem, der glaubt. Und interessant, die Krone des Lebens. Die Krone des Lebens dem, der treu bleibt bis an den Tod. Das ist mein Sehnsucht, das ist mein Wunsch, dass wir zusammen irgendwann alle bekommen seine Kronen. Aber alle werden verstehen und werden ihren Kronen zu Jesu Füßen bringen. Weil jeder wird verstehen, dass ich hier bin, das ist nur aus Gnade, aus seiner Liebe. Und diese Liebe spricht heute zu mir und zu dir. Bleib treu. Bleib treu, egal was es passiert. Wir schließen mit 1. Thessaloniker. Gute Rat. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und er selbst. Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und eure, was? Geist, Seele und dann Leib. Möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Können wir das machen? Müssen wir? Irgendwie schon. Treu ist er, der euch ruft. Und er wird das tun. Und das ist mein Wunsch. Dass wir erlauben, Jesus in meinem Leben kommen und mein Leben ändern. Und so ändern, dass ich werde fähig sein, einmal Krone zu bekommen. Es ist möglich. Ich muss nur glauben. Ich muss etwas tun und ich muss kämpfen. Nicht gegen jemanden. Okay? Gegen meinen eigenen Ich, meine Sünden. Gott verzeihe mir, sei mir gnädig. Gott helfe uns, dass wir einmal zusammen dort uns treffen, wo keine Tränen, kein Krieg, keine Naturkatastrophen, kein Hass, Heuchelei wird sein. Wunderschönes Leben. Möchtet ihr da sein? Ja, im Lob, Preis und Dank für diese Verheißungen. Amen.